Immer pünktlich zur Champions League König Fußball. Präsentiert von Betano. Wetten, da geht was.
Ta-ta-ta-ta, das Finale steht an und damit herzlich willkommen zu König Fußball. Die Champions League geht in die entscheidende Phase, in das Spiel der Spiele, Manchester City gegen den FC Chelsea. Und darüber will ich reden mit einem Mann, der wirklich genial Fußballahnung hat. Normalerweise ist ja Colin Clegg, der verrückte Nordire. Jetzt haben wir gesagt, wir haben ja noch einen Iren in der Redaktion, nämlich Conan James Furlong. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lieber Kollege, der sich mit dem britischen Fußball XXL beschäftigt. Conan, erstmal dir herzlich willkommen. Ich glaube, du hast Bock auf dieses Spiel, richtig?
Ich habe sehr viel Bock. Zwei englische Mannschaften, perfekt für mich.
Sehr gut. Und er hat auch eine steile These mitgebracht. Vorher sage ich euch aber, dass dieser Podcast ja unterstützt wird auch von unserem Partner Betano. Wir wollen ja Unterhaltung, Informationen, aber eben auch ein paar Quoten euch mit auf und zwischen die Ohren geben. Und die gibt's heute bei den Quoten der Woche. Und ich kann euch sagen, die Saison war insgesamt sehr erfolgreich. Wir haben wirklich tolle Wetten euch angeboten und viele haben dafür uns Komplimente machen dürfen. Wir haben uns darüber sehr gefreut und können jetzt schon mal sagen, auch bevor wir einsteigen in dieses Finale, wir gehen Richtung EM auch gemeinsam. König Fußball wird den EM-Sommer mit dekorieren und zwar mit jeweils den Folgen vor der Vorrunde, vor Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also auch da werden wir euch mit Quoten, Fußballsachverstand und ein bisschen Unterhaltung versorgen. So, jetzt aber genug der Vorrede. Conan, du kannst gleich glänzen und zwar mit einer These. Es sind zwei prominente Trainer mit dabei, mit Pep Guardiola und eben auch Thomas Tuchel. Und du hast im Vorfeld mir was gesagt, da habe ich schon kurz mit den Ohren geschlackert. Was ist deine These für dieses Spiel?
Meine These ist, dass Thomas Tuchel bei Chelsea zu früh zu gut war und deswegen das Finale verlieren wird.
Ah, das ist fast schon intellektuell, muss man sagen, was du hier zu Beginn machst. Dabei bist du auch ein Fan der grünen Wiese und des profanen Fußballs. Hast du denn, bevor wir dann mal ins Detail gehen, einen Favoriten?
Ja, Manchester City.
Das ist fast schon langweilig, weil alle sagen Manchester City. Ich halte ja dagegen und sage, der FC Deutschland Chelsea quasi wird gewinnen. Denn es sind ja wahnsinnig viele Deutsche mit dabei, nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Spiel. Aber bleiben wir erstmal bei den beiden Trainern. Also Thomas Tuchel, 47 Jahre alt, Pep Guardiola nur 3 Jahre älter. Und trotzdem hat man ja so das Gefühl, der eine ist ein Lehrling, der andere ist schon so ein Altmeister quasi. Wie siehst du das?
Ja, dieser Eindruck kommt ja auch daher, dass Pep Guardiola schon die Champions League gewonnen hat 2008, 2011, als Thomas Tuchel gefühlt noch gar nicht auf der Fußballbühne so richtig bekannt war. Inzwischen hat sich die Sache natürlich geändert. Tuchel hat durchaus Standing in Europa gewonnen, nicht zuletzt durch seinen Champions League-Final-Auftritt, nicht Sieg, letztes Jahr mit PSG. Und deswegen, ja, ist es schon ein Duell auf Augenhöhe und trotzdem auch irgendwie anders, weil Pep Guardiola ein Name ist, der inzwischen als einer der größten Trainer aller Zeiten gehandelt wird.
Ja, du bist ein großer Fan der Premier League und damit auch von Pep Guardiola und seiner Zeit bei Manchester City, Fragezeichen, weil es gibt ja durchaus kritische Stimmen. Viele sagen, er hat zwar großen Erfolg gehabt, gerade auch wieder die Meisterschaft geholt, aber er hat halt dieses Champions League Trauma, was er auch schon bei den Bayern hatte, irgendwie mit nach England genommen.
Hat er definitiv. Also 5 Jahre ist er jetzt bei City, hat 3-mal die Meisterschaft gewonnen, aber kam nie über das Viertelfinale in der Champions League hinaus. Und wie du gesagt hast, bei Bayern mehrmals Halbfinale, nie ins Finale gekommen. Also sein letztes Finale war tatsächlich dieses 2011er-Finale mit Barcelona, seitdem nicht da gewesen. Und das ist ja eigentlich das große Ziel von City. Die Meisterschaft haben sie dieses Jahr wieder gewonnen, auch souverän. Aber das, wonach es den Fans und natürlich auch den Besitzern wirklich lüstet, worum es wirklich geht, ist die Champions League. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich sehe ihn diesmal auch wirklich als Favoriten, nach so langer Zeit vor allem, nach 10 Jahren wieder im Finale. Das ist eigentlich die perfekte Plattform für Guardiola, um wieder ganz oben zu landen.
Wir wollen dich ja auch ausquetschen mit deinem britischen Sachverstand über die Premier League. Ich habe mich vorher gefragt, wer ist eigentlich in Großbritannien der beliebtere Verein? Chelsea oder Manchester?
Ja, sehr interessante Frage. Unsere Wahrnehmung des englischen Fußballs ist ja nicht immer die gleiche wie der Engländer in England. Ich würde trotzdem sagen, dass Chelsea noch beliebter ist. Ich will jetzt nicht von Tradition sprechen, denn Chelsea ist ja durch Roman Abramowitsch auch einer dieser Vereine, die man als neureich bezeichnen würde, aber eben schon seit 15 Jahren ist Abramowitsch da und ich glaube, Chelsea hat deswegen schon noch, die Leute sind mehr gewöhnt daran und Guardiola ist natürlich auch eine Reizfigur, die jetzt schon länger bei City ist und die, naja, die Rivalen freuen sich schon auch immer wieder darüber, wenn City mal wieder im Viertelfinale gescheitert ist, so wie letztes Jahr gegen Lyon. Das war ja teilweise Slapstick, was da abging. Von daher würde ich sagen Chelsea.
Wer ist die beliebteste Mannschaft in England?
Das dürfte ein Duell zwischen Liverpool und Manchester United sein.
Ah, guck mal, habt ihr den Akzent gehört? Das ist der du sagst ja wirklich einer der wenigen, ich liebe das in jeder Redaktionskonferenz. Wie sagst du also zum Verein von Jürgen Klopp, nenne ich mal?
Liverpool.
Oh. It's amazing. Awesome, wirklich. Also das sind die großen Vereine, die beide nächstes Jahr auch mit dabei sein werden. Also zumindest ist es für die neue Saison haben sich ja Pep Guardiola mit Manchester City, Liverpool, Chelsea und der vierte ist Manchester United. Genau. Also schon die großen vier, die dann mitspielen werden. Bleiben wir bei der Gegenwart und bleiben wir bei diesem großen Duell. Wir haben über Pep Guardiola gesprochen. Mich wundert, du hast ja gesagt gerade, er polarisiert so als Typ, finde ich. Also er hatte quasi auch so früh Erfolg, dass er viele Neider auf den Plan gerufen hat. Aber als Mensch und auch als Trainer, finde ich, bietet er ja gar nicht so Polarisierungspotenzial eigentlich an.
Also ich finde schon, dass er eine Reizfigur ist, weil er eben so ein Perfektionist ist. Dafür kennen wir ihn ja auch. Und durch den Erfolg, den er City zumindest national gebracht hat, hat er natürlich dieses Neid-Ding, was du gerade ansprichst, auch reingebracht in England. Also die großen Vereine, die Rekordmeister, in dem Fall Manchester United, kurz dahinter Liverpool, die haben darunter, gelitten muss man nicht unbedingt sagen, aber die spüren es natürlich, wenn ein Verein in 5 Jahren dreimal die Meisterschaft gewinnt. Von daher, ich meine, so wie der FC Bayern sagt, euer Hass ist unser Stolz, so ist das ein bisschen auch für City, nur nicht mit dieser gleichen Tradition.
Er hat es wieder gesagt, er hat wieder den Verein genannt. Ich mache jetzt Liverpool-Bingo mit dir.
Ja, ich sage aber jetzt LFC.
Ja, alles gut, alles gut. Umgekehrt, Thomas Tuchel, der polarisiert ja definitiv. Ja. Also so war das ja schon zu deutschen Zeiten bei Mainz und auch bei Dortmund, auch in Paris, eckt offensichtlich an, auch gerade mit den Verantwortlichen. Wie wird er in Großbritannien wahrgenommen? Als großer Trainer, Messias, weil er ja tatsächlich Chelsea übernommen hat und zack, wachgeküsst hat, offensichtlich von den Resultaten.
Genau. Hättest du mir die Frage vor 2 Wochen gestellt, dann hätte ich gesagt, überragendes Image, überragende Leistung. Der Newcomer der Saison, also schlechthin, teilweise Rekorde gebrochen am Anfang seiner Zeit bei Chelsea ab Ende Januar mit ungeschlagenen Serien und solchen Dingen, aber in den letzten Wochen lief es nicht mehr so gut. Deswegen habe ich eingangs auch meine These gesagt. Er war zu früh zu gut. In Zahlen heißt das, die letzten 3 der letzten 4 Spiele verloren, darunter das FA Cup Finale gegen Leicester. Dann am Wochenende bei Aston Villa verloren und deswegen um ein Haar die Champions League verpasst. Die können sich bei Tottenham bedanken, dass die bei Leicester gewonnen haben. Sonst wäre Leicester in der Champions League gewesen. Und darunter leidet, Tuchel ist jetzt deswegen kein schlechter Trainer in England, aber natürlich ist es nicht mehr diese unbefleckte Weste, die er mit sich bringt. Und wenn wir dann auf dieses Champions League Finale schauen, gegen eine Mannschaft wie Manchester City, die beileibe nicht ihre beste Saison in den letzten Jahren gespielt hat und trotzdem dominiert hat, dann ist eigentlich die öffentliche Meinung klar, Chelsea geht da als Außenseiter rein und das liegt auch daran, dass Tuchel es in dieser entscheidenden Phase nicht schafft, seine Mannschaft auf diesem hohen Niveau zu halten.
Halte ich völlig dagegen, weil unterm Strich steht, der sollte noch irgendwie das Champions League-Wunder schaffen, hat er geschafft, also sie sind in den Top 4.
Also ein Wunder ist es ja dann, wenn sie gewinnen.
Nein. Champions League Wunder, dass sie sich qualifizieren.
Ach so, okay.
Das war ja die Aufgabe, als er gekommen ist. Danach der Verein ja nun weit im Rücken dieser großen Namen und musste ja erstmal überhaupt da ranrobben wieder. Und er hat ja eigentlich das geschafft, wie Jürgen Klopp, aus einer Jägerposition sich wieder zum Gejagten zu machen. Und am Ende hat er es gepackt. Dazu noch als Bonus das 2. Champions League Finale hintereinander. Für mich ist Tuchel, egal was er jetzt in den letzten 2 Wochen war, für mich ist der Trainer des Jahres in Europa.
In Europa?
Ja.
Steile These, aber wenn er die Champions League tatsächlich noch gewinnen sollte mit Chelsea, dann wäre es schon echt Wahnsinn, weil das hätte
ihm keine... Ja, aber wo ist die Konkurrenz? Also Hansi Flick ist es diesmal definitiv nicht, Jürgen Klopp ist es auch nicht.
Pep Guardiola ist die Konkurrenz.
Ja, Pep Guardiola ist die Konkurrenz definitiv, wobei man ja sagen muss, dass Pep Guardiola ein gewisses Renommee und auch eine gewisse Klasse hat, das weiß ganz Fußball Europa, von daher ist ja manchmal der Reiz des Neuen auch das, was die Fans dann begeistert und ich finde, das ist der unerwarteste Trainersprung der letzten 12 Monate, der ist in Paris rausgeflogen, obwohl die Mannschaft ja nun, man sieht es ja auch, mit ihm ist sie Meister geworden, jetzt in Frankreich auf einmal ohne ihn da doch nicht, auch in der Champions League dann rausgegangen. Also ich bin nicht CEO-Fanclub-Vorsitzender von Thomas Tuchel, das ist jetzt nicht der Sympathikus, aber darauf kommt es nicht an. Die Resultate stimmen wie die Sau und er hat immer abgeliefert und dementsprechend ist er für mich derzeit eine echte Benchmark in Europa.
Kann man so sehen.
So, jetzt ist er erstmal ruhig. Wir gehen mal kurz auf die Ergebnisse insgesamt. Also wenn man die Saison durchgeht und wir haben ja hier bei König Fußball alle Spiele auch besprochen, wie siehst du insgesamt den Weg der beiden durch die letzten Wochen und Monate, gerade eben in der Königsklasse? Wer hat da eigentlich klarer dominiert und dementsprechend auch jetzt für dieses Finale die besseren Karten?
Also ich müsste sagen, auch da ganz leicht City, wobei Chelsea wirklich beeindruckend war teilweise. Also wenn wir auf City schauen, die haben ja gegen Dortmund sehr gut ausgesehen, die haben gegen PSG im Halbfinale sehr gut ausgesehen, aber Chelsea hat auch einen guten Job gemacht, gegen Real Madrid zum Beispiel im Halbfinale, gegen Atletico Madrid im Achtelfinale, das ist mir persönlich besonders in Erinnerung geblieben. Das war so souverän, was Tuchel, das war ja noch in der Anfangszeit von Tuchel bei Chelsea, was er da in kurzer Zeit mit dieser Mannschaft geschafft hat, den späteren spanischen Meister, wie wir jetzt wissen, so zu kontrollieren, da muss ich sagen, das war schon sehr beeindruckend, deswegen stehen sie auch verdient im Finale.
Ja, und da werden sie trotzdem eben als der Außenseiter, wir werden das auch gleich bei den Quoten feststellen, die ja auch in den Shownotes hier verlinkt sind, also die besten Quoten am Markt, ich sag's nochmal zwischendrin, damit ihr auch wisst, dass da noch eine Menge hoffentlich auch finanziell aus diesem Finale für euch rauszuziehen ist. Gehen wir mal weg von den Trainern hin zu den Spielern und da fangen wir mal bei den Deutschen an, denn da gibt's ja bei Chelsea eine ganze Menge. Gib mal so einen Kurzabriss und ein Kurzzeugnis über Havertz, Werner und Co.
Also, Timo Werner muss ich zeugnistechnisch jetzt auf die Saison gesehen eine 3- geben. Das ist ja nicht nur bei Chelsea der Fall gewesen, dass er Chancen ohne Ende vergeben hat. Das haben wir auch bei Deutschland gesehen, bei der Nationalmannschaft. Nicht zufriedenstellend am Ende. Kai Havertz eine 4, wenn ich jetzt eine Note geben müsste, weil war zwar verletzt, hatte Corona, aber hat nie wirklich Fuß gefasst, jetzt am Ende so ein bisschen Form gefunden unter Tuchel. Und dann hätten wir noch Antonio Rüdiger und dem gebe ich eine glatte 1. Also was der unter Tuchel, seitdem er da ist, da abliefert in der Innenverteidigung, ist absolute Weltklasse. Hält den Laden zusammen, ob Thiago Silva der Kapitän da ist oder nicht. Rüdiger sorgt dafür, dass da alles steht.
Ist auch nicht so anfällig offensichtlich, also verletzungstechnisch ganz ordentlich durch die Saison gekommen und ist auch für mich in der Nationalmannschaft, es wird ja über Süle geredet, jetzt holen sie den Hummels zurück. Er ist eigentlich die Bank, der da hinten den Laden dicht halten muss und auch kann.
Bin ich absolut deiner Meinung. Also wer Rüdiger die letzten Wochen und Monate beobachtet hat, da sieht man genau diesen Leader, diese Persönlichkeit, diesen Aggressiv-Leader kann man auch sagen, den Deutschland braucht. Einen, der auch mal dazwischen haut im wahrsten Sinne. Also ich spreche nochmal dieses Champions-League-Achtelfinale gegen Atletico an. Da ist er mal Brust an Brust mit Luis Suarez gegangen und dann war der ganz, ganz stumm und klein auf einmal. Also Rüdiger, absolut Nummer 1 für Deutschland in der Innenverteidigung.
Und auch ein guter Typ, finde ich übrigens, der auch abseits des Platzes ja immer wieder eine Meinung hat, eben auch gerade im Rassismus-Thema immer wieder sich klar positioniert hat. Also ich finde, das ist wirklich einer, der oft unterschätzt wurde, sowohl vom Typen, also auch in der Außendarstellung, als auch spielerisch. Auch dem kann man echt mal ein Kompliment XXL machen.
Total. Für das, was er da zeigt. Der klassische, die klassische Wahrnehmung eines Spielers, der viel im Ausland war, AS Rom, Chelsea, der wird nicht so wahrgenommen, wie vielleicht bei Bayern München zum Beispiel.
Ich gebe ein bisschen nicht mit bei dir bei Kai Havertz, weil ich finde, ja klar, der hat 80 Millionen gekostet, da freut sich Bayer Leverkusen immer noch, ist ein mega talentierter Spieler, aber eben auch noch ein paar Jahre jünger als Timo Werner. 20, also ich hatte nicht so die Erwartung, dass er im ersten Jahr total durchstartet. Erster Halbjahr, bin ich bei dir, war wirklich unbefriedigend, aber zuletzt waren doch schon mehr als Ansätze da und auch er kann halt behaupten, er hat einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass sie halt unter Tuchel wieder stärker waren und jetzt im Champions-League-Finale stehen. Also so unzufrieden, finde ich, muss er eigentlich nicht sein, auch wenn er wahrscheinlich andere Ansprüche hatte.
Also ich meine, das eine ist ja, was er denkt, er kennt ja seine Situation sehr gut, kann sie gut beurteilen, aber was die Öffentlichkeit denkt, gerade die englische, vor allem die Chelsea-Fans und die Kollegen in England, die Chelsea Tag für Tag begleiten, die sagen eindeutig, klar braucht man Eingewöhnungszeit als 21-Jähriger, aber der ging deutlich mehr. Er hat auch unter Lampard gelitten, viel auf Positionen gespielt, die er nicht so kennt. Also klar kann man ihn auch in Schutz nehmen, aber am Ende unterm Strich muss da mehr her für so viel Geld.
44 Spiele hat er gemacht, 8 Tore, 9 Vorlagen. Zum Vergleich, Timo Werner hat ja auch schlanke 53 Millionen gekostet, hat 12 Mal getroffen, 15 Vorlagen. Ich finde, Timo Werner ist ja so ein bisschen der Punching Ball der Fußballfans. Also ja, man macht sich gerne mal lustig und sagt, haha, der trifft ja eh keinen Möbelwagen. Ja, er hat leider auch immer wieder solche Szenen mit drin, egal ob im Verein oder in der Nationalmannschaft. Aber tut man ihm Unrecht, weil, also nochmal, man muss ja erstmal so eine Karriere hinlegen. Der war bei Leipzig gut, zuvor auch in Stuttgart und jetzt ist er in der Premier League. Also wird er unterschätzt oder ist er seit Jahren überschätzt?
Ah, ich glaube, es ist so ein Mittelding, teilweise überschätzt in seinen besten Zeiten, vielleicht unterschätzt in seinen schwächeren Zeiten, so wie jetzt. Er ist ein absoluter Teamspieler, du hast ja die Assists vorgelesen, das ist überragend. Aber er ist nicht gekommen zu Chelsea, um anderen Spielern Tore aufzulegen. Das ist nicht sein Job. Er ist gekommen, um der absolute Torjäger zu sein, der vorne mitspielt mit 25 Toren plus minus 5 pro Saison. Das hat er eben nicht geschafft. Klar, erste Saison, Trainerwechsel, das stimmt auch alles, aber auf Englisch sagt man, da gab es auch ein paar Howler, also was er teilweise vergeben hat, das hätte sogar Rüdiger teilweise verwandelt. Und da muss man leider sagen, Timo Werner, der Anspruch muss sein, dass da mehr bei rumkommt.
Wie ist dieser schöne Begriff?
Howler.
Und heißt übersetzt?
Ja, mehr oder weniger einfach so einer zum Heulen. Wenn er drüber schießt, daneben schießt halt. Oder was man auch sagen kann, ist, wenn man sagt, ein Scissor, also so der klassische einfach nur reinschieben, so 2 Meter vor der Linie. Er hat schon auch ein paar Scissors vergeben.
Wahnsinn, was man heute alles dazulernt mit dir hier mit der
englischen Sprache. Gibt's noch viel mehr, muss ich nächstes Mal
das ja, Wörterbuch und es steigert natürlich auch die Kompetenz, wenn man so ein paar englische Begriffe oder Liverpool und so ausspricht. Da muss man schon sagen, da habe ich großen Respekt vor. Bei Timo Werner, vom Typ her, also in der britischen Öffentlichkeit wurde er auch hart kritisiert am Anfang. Er ist ja irgendwie einer, der sich immer nicht wehrt. Also man hat immer auch den Eindruck, wenn er dann vom Platz geht, sagt er ja nicht, leck mich am Arsch, warum kritisiert mich so? Ich habe 18 Tore gemacht, keine Ahnung, bin eigentlich der Beste. Sondern eigentlich will der auf dem Arm, so ist die Körpersprache immer. Und man will sagen, ach komm Junge, es wird schon irgendwie wieder. Ist das auch so in Großbritannien der Eindruck, dass er so vielleicht auch ein bisschen zu wenig Rückgrat hat? Du hast gerade die Antonio Rüdiger-Geschichte mit Suarez erzählt, der einfach sich mal aufbäumt und sagt, so Freunde, so läuft der Hase. Das, von der Körpersprache finde ich das bei ihm sehr selten.
Also ich glaube nicht, dass man ihm in England seine Körpersprache vorwirft, denn er gibt wirklich immer Vollgas. Aber ich weiß, was du meinst, wenn er mal wieder einen daneben gehauen hat, dann fällt er schon so ein bisschen in sich zusammen. Ich glaube nicht, dass man ihm das zum Vorwurf machen sollte. Tut man auch nicht, so nach meiner Wahrnehmung. Er ist eben nicht der Typ dafür, dann rauszugehen und sagen, ey, ihr redet alle Blödsinn, ich mach das schon. Sondern er fokussiert sich auf seinen Job, ist vielleicht auch der langfristig klügere Weg für einen jungen, immer noch jungen Spieler, der ins Ausland geht. Also ich finde, das macht er schon richtig. Er braucht halt jetzt mal ein bisschen Abschlussglück.
Ich wünsche ihm irgendwie, dass er der Spieler dieses Spiels wird. Ich weiß auch nicht warum, aber man darf sich ja durchaus erinnern, als er in der Bundesliga war, gab es ja mal so eine Schwalbenszene, ja, wo er dann wirklich, also
Imo Erner,
ja, und genau, so weiter. Also Shitstorm war doch untertrieben, muss man sagen, ja, sondern was da er auch in den Stadien mitmachen musste. Irgendwie würde ich dem Jungen auch mal so ein richtiges Erfolgserlebnis gönnen, dass er mal Man of the Match ist und vielleicht gerade bei so einem Ding, von mir aus auch bei der EM, also Hauptsache er schießt mal ein paar Tore und zwar wichtige. Ja. Gucken wir mal auf Manchester City, da ist ja nur auch ein deutscher Nationalspieler mit dabei, mit Ilkay Gündoğan.
Nicht irgendeiner,
du hast eben eine 1 für Antonio Rüdiger vergeben. Was kriegt er für eine Saisonnote bei Manchester City?
Auch eine 1, also muss ich sagen, wie der in dieser Phase, wo City hat ja eine schwache Phase während der Saison, wo sie mehrere Spiele auch mal verloren haben, Aguero fiel aus, Gabriel Jesus mal wieder eine Saison, wo er nicht so viele Tore schießt und dann kam Ilkay Gündoğan und steht am Ende der Saison bei 13 Toren als zentraler Mittelfeldspieler. Da hat er nochmal einen Riesenschritt gemacht und hat seine Mannschaft zu vielen Siegen geführt, die sie sonst nicht bekommen hätten und deswegen kann man sagen, auch einen Schritt weit zur Meisterschaft geführt. Das ist einfach eine Riesenleistung von ihm und nochmal einen Schritt nach vorne unter Pep Guardiola, also eine tolle Geschichte.
Ja, diese Liebesbeziehung zu Guardiola, das ist ja offensichtlich wirklich ein. Ich glaube, irgendwann hat er ja diese Saison mal gesagt, es ist eine Ehre, Ilkay Gündoğan trainieren zu dürfen, wo du denkst, das sagt er jetzt ja auch nicht zu jedem. Das kann der ja seinem Enkel noch erzählen, dass der große Pep Guardiola das gesagt hat. 13 Tore in der Liga, 17 insgesamt, 5 Vorlagen. Also es ist unstrittig, es ist der beste Gündoğan, den es jemals gab.
Ja, meiner Meinung nach schon, weil, also ich meine, er ist übrigens der einzige City-Spieler, der schon mal in einem Champions-League-Finale stand, interessanterweise. Bei Chelsea gibt es auch nur einen, nämlich Thiago Silva, letztes Jahr mit PSG. Wie auch immer, Gündoğan hat ja schon 2012 gezeigt, dass er in den entscheidenden Spielen mitwirken kann. 2013 im Champions-League-Finale den Elfmeter für Dortmund verwandelt. Also das kann er schon immer, nur nicht in dieser Masse. 13 Tore, also das letzte Mal, dass er zweistellig getroffen hat, war in der Jugend des VfL Bochum. Das ist eine lange Zeit her.
Der große neue Bundesligist, man hat das ja nicht vergessen.
Da führen zwei Sachen zusammen. Ja. Nein,
Gündoğan. Stimmt, Gündoğan war 2013 schon im Champions-League-Finale. Hat man irgendwie auch nicht so auf der Uhr. 8 Jahre ist das her. Ja. Aber es ist schon eine große Karriere. Ja, auch da ist er ja in Deutschland, dadurch, dass er nun mal lange nicht mehr hier spielt, nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Also auch da im Mittelfeld eigentlich eine zentrale Säule und trotzdem alle schreien nach Thomas Müller. Ja, der hat auch eine super Saison gespielt, aber irgendwie ist es schon skurril, dass da die Zuneigung ihm auch noch so ein bisschen verwehrt bleibt. Ich wünsche ihm da auch echt eine gute Europameisterschaft. Bleiben wir mal bei den Stars von Manchester City. Mhm. Also Ilkay Gündoğan ist definitiv einer. Wer sind sonst die Säulen dieses Clubs?
Kevin De Bruyne, absolut. Also der beste Box-to-Box-Spieler, den ich persönlich, glaube ich, also da müsste ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht je gesehen habe. Ein absoluter Dominator in der Premier League, was Assists angeht, was Leader-Qualitäten angeht, macht das schon seit Jahren bei Manchester City. Deswegen für mich der wichtigste Spieler dieser Mannschaft. Und Ruben Dias, der Innenverteidiger, der zum Sommer neu kam, ist sofort reingekommen mit 23 Jahren von Benfica Lissabon und ist eine Säule im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Innenverteidigung. Also die zwei halten den Laden am ehesten zusammen. Und wenn du noch einen spannenden Namen haben willst, dann wäre es Phil Foden. Da dürften sich einige in der Champions League, die geschaut haben, daran erinnern, was der teilweise gespielt hat gegen Dortmund. Also das war überragend, hat getroffen. Gegen PSG auch super gespielt, erst 21 Jahre alt. Also 20 Jahre alt wird ein Tag vorm Finale 21. Und einfach ein überragender Spieler, der vielleicht spannendste junge englische Spieler neben Jadon Sancho.
Ist also die Offensive oder die Defensive Citys große Stärke?
Die Offensive.
Die Offensive.
Obwohl sie auch die beste Defensive in der Premier League stellen, ist die Offensive das, was sie auch spannend machen. Also sie könnten natürlich auch nur mauern, machen sie aber nicht, weil sie überragende individuelle Spieler haben, die eben super zusammenspielen. Das kennen wir ja auch von Guardiola, von seinen Mannschaften. Also diese Mischung aus individueller Qualität und Mannschaftsspiel ist eine Augenweide bei City.
Und umgekehrt, um es mal sehr plakativ zu machen, Chelsea sind dann doch eher die Defensivkünstler. Es gab viele 1-0, 2-1 irgendwie auch. Also wenig Gegentore bekommen, gerade in den Anfangsmonaten unter Thomas Tuchel. Antonio Rüdiger haben wir schon genannt, aber auch im Tor, glaube ich, ist einer, der so ein bisschen Garant dafür ist.
Edouard Mendy, richtig, der Franzose, kam zur Saison auch neu und hat das Kepa-Problem gelöst. Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern. Der hat ja damals im, ich glaube, es war Ligapokalfinale unter Sarri damals noch, einen riesen Tohuwabohu gemacht, wollte sich nicht auswechseln lassen, hat da noch einige...
Stimmt, das war die, ich hätte jetzt fast Sau gesagt, aber das darf man natürlich nicht.
Stand auf dem Feld und sagt,
eine unfassbare Szene. Ja. Also für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, da sagt der Trainer hier, Digga, komm mal runter vom Spielfeld. Da sagt er, nö, habe ich keine Lust. Ich bleib jetzt hier. Also eigentlich ja Berufsverweigerung hat er in dem Moment gemacht.
Definitiv. Und dann seine Fehler, die teilweise in der folgenden Saison kamen, kamen auch schon nah an eine Berufsverweigerung. Auch das waren sogenannte Howler teilweise.
Ah,
dann kam Mendy und hat das von 0 auf 100 so sicher, so ruhig gemacht. Unauffälliger Typ, sehr sicherer Torwart und ist hoffentlich fit. Hat sich am Wochenende verletzt gegen Aston Villa, ist hoffentlich fit fürs Finale. Wäre sehr wichtig für Tuchel.
Ah, ich freue mich einfach drauf. Wer ist der beliebtere Trainer in England?
Ich würde tatsächlich sagen, Stand jetzt Tuchel. Einfach weil der Hype noch so ein bisschen da ist. Ich habe es eingangs gesagt, nicht mehr so unbefleckt die Weste nach den letzten paar Spielen, aber dieser neue Effekt und die Story, die dahinter steckt. Du kommst zu Chelsea, wo die Vereinslegende Frank Lampard gescheitert ist und du bringst diesen Verein zurück in die Champions League, ins Champions League-Finale und könntest das Ding gewinnen. Also das ist die bessere Story, finde ich.
Wie hat er sich denn eigentlich öffentlichkeitstechnisch da wirklich auch am Anfang zelebriert? Wir wissen alle noch von Jürgen Klopp, der kam dahin, hat ein paar Witzchen gemacht, eine Normal One und irgendwie haben ihn alle sofort lieb gehabt als deutschen Trainer. Bei Pep Guardiola, als er bei Bayern war, irgendwie auch, mir ist er mir und so ein bisschen irgendwie natürlich kokettiert mit der Sprache, was ja wirklich schwierig ist, immer wenn man woanders ist. Nur hat Thomas Tuchel nun Französisch schon sehr, sehr gut gesprochen. Wie hat er sich im Englischen da auch eben zelebriert? Also ist er fast schon einer, wo man sagt, Mensch, den kannst du alles fragen oder ist das immer noch so ein bisschen holprig?
Nee, ich finde ihn, also er findet eine sehr gute Balance inhaltlich dazwischen, natürlich seine Spieler zu schützen, nicht zu viel preiszugeben, aber auch sich zu öffnen. Ich meine, ihn als charmant zu bezeichnen, wäre ja aus deutscher Sicht mit der Erfahrung, die wir teilweise gemacht haben, eine steile These, aber ich finde, die Engländer, die sehen das schon so, weil er wirklich freundlich ist, weil er auch mal einen Witz auf den Lippen hat. Der Erfolg hat ihm natürlich auch vieles leichter gemacht, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Die nehmen ihn sehr positiv wahr.
Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, was auch Teil dieses Podcasts ist. Du bist ja heute bei der Premiere wirklich mit dabei. Wir wollen ja auch über Zahlen, über Kohle reden. Denn das ist König Fußball auch. Wir haben mit Bertano einen Top-Partner. In den Shownotes sind alle Quoten verlinkt. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Quote der Woche.
Die Betano-Quote der Woche.
Wir freuen uns also auf dieses große Finale. Und du hast so ein bisschen dich auch umgehört und umgeschaut, hast auch dich in diese Quoten reingearbeitet, was ja sonst der Colin immer macht. Aber ich habe gesagt, nein, nicht nur Nordire, auch ein Ire kann sich da auskennen. Und ich glaube, die Meinung, die du ja vertreten hast, City ist klarer Favorit. Das spiegeln auch die Zahlen am Wettmarkt wahrscheinlich wieder.
Ja, eindeutig. Jetzt könnte man sagen, ich habe nicht die Eier, für Chelsea zu sein, weil die Zahlen es nicht hergeben. Wenn man schaut, Sieg Manchester 1,42, Sieg Chelsea 2,87. Also das ist schon mal...
Immer auf 1. Ich sage immer, für 10 Euro gibt es 14 quasi beim Sieg von City und man kriegt fast 30, wenn Chelsea gewinnt. Also
so spricht er eigentlich für Chelsea. Da kann man mal auf Tuchel setzen, aber nein, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich höher aus Zahlensicht, dass City gewinnt. In der Verlängerung das Gleiche, 9,25 bei City und 17,5 bei Chelsea. Also da wird's, da lohnt sich schon, auf Chelsea gewagt zu setzen.
Weil viele Tore, glaube ich, wird es ja nicht geben. Das ist ja so mein, wir kommen auch gleich zu den Ergebnistipps, aber also, dass Chelsea jetzt ein 5-3 raushaut, ist ja sehr selten. Es gab ja eine so eine krachende Niederlage, glaube ich.
5-2 gegen Leicester,
ja. Genau, ansonsten aber eben waren das ja eher Minimalisten-Resultate, die wir da erlebt haben. Also die Buchmacher sagen, Mensch, die machen das eigentlich in der regulären Zeit. Beim Elfmeterschießen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, da ist es völlig ausgeglichen. Wahrscheinlich, weil dieser Torwart-Effekt auch dann greift, den du angesprochen hast.
Richtig. Edouard Mondi ist so ein bisschen ein Elfer-Killer, wenn er denn spielt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Also wenn sich Chelsea mit der defensiveren Spieltaktik da rein retten kann, so will ich es gar nicht sagen, soweit sind die Mannschaften nicht auseinander, aber wenn Chelsea bis ins Elfmeterschießen gehen müsste, dann dürften die da mit breiter Brust reingehen, mit dem Keeper plus einigen deutschen Spielern, was ja in der Regel auch eine gute Sache ist.
Ja, ich finde tatsächlich, also Sieg Chelsea in der Verlängerung für sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal 100 Euro. Finale, man würde sagen, komm hier, ein Huni, mache ich mal drauf. Für 100 Euro kriege ich 1700 Euro, wenn Chelsea gewinnt, das ist ja nun, also das ist nicht völlig absurdes Tarn. Also ich finde, das sind wirklich gute Quoten. Und jetzt gehen wir mal über die möglichen Torschützen. Ne? Da ist ja völlig wurscht, wann sie treffen. Ne? Das ist wurscht, glaube ich, dass, ob sie jetzt im Finale Elfmeter schießen oder Hauptsache, sie machen mal ein Tor. So, wer ist da der Top-Favorit?
Ja, also du könntest eigentlich gefühlt die komplette City-Offensive nennen, bevor du zu einem Chelsea-Spieler kommst. Also 1 bis 8 sind City-Spieler. Ganz oben mit einer Quote von 2,9 Sergio Aguero in seinem letzten Spiel für Manchester City. Das wäre wirklich nochmal die Kirsche auf der Torte, wenn er da trifft. Dann hätten wir noch Ilkay Gündoğan, der sich eben mit seinen 13 Ligatoren da tatsächlich auf Platz 2 geschossen hat.
Setzen wir drauf. Also ja. Das ist Patriotismus, wie gesagt, ein bisschen Gündoğan 3,2. Für einen Zehner, 32 ist nicht schlecht. Ja?
So ist es. Und wenn ich es mit Chelsea halten würde, dann wäre auf Platz 9 Tammy Abraham mit einer 4,1, was aber ehrlich gesagt, also da müsste man die Quote fast nochmal verdoppeln, weil die Chance, dass er spielt, ist wirklich sehr gering. Unter Tuchel komplett unten durch. Warum, weiß man ehrlich gesagt nicht genau. Und dann wäre noch, naja, der Champions-League-Experte, kann man so ein bisschen sagen, bei Chelsea, Olivier Giroud, der in der Regel von der Bank kommt, der bei entscheidenden Spielen gerne auch mal von Anfang an spielt. Quote 4,3. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, im Hinspiel im Achtelfinale gegen Atletico ein überragendes Tor zum 1:0 gemacht. Also der ist einer, auf den Tuchel gerne mal setzt, wenn es eng wird.
Wo sind die Deutschen jetzt? Wo sind Werner, Havertz und sowas?
Ja, da leider spiegeln die Quoten das wieder, was wir besprochen haben.
Wieso leider? Das ist ja gut. Gibt ja offensichtlich richtig Geld.
Ja, aber also gut, das kann man jetzt so und so gehen. Aber klar, gehe ich auf Timo Werner oder Kai Havertz, dann bin ich weiter hinten mit einer Quote von 4,6. Aber das lohnt sich richtig. Zumal du ja gesagt hast, das wäre eigentlich das perfekte Spiel für Timo Werner, allen Kritikern zu beweisen, was er drauf hat, eine Kiste zu machen, und dann kann man richtig absahen.
Für 10 Euro, fast 50 Euro, wenn der einmal die Hütte trifft.
Ja.
Ja, das muss doch möglich sein. Also ich setze drauf, sagen wir es mal so. Und dann sind wir noch bei den Ergebnissen. Also ich hoffe ja einfach auf ein Spektakel. Wenn schon keine deutsche Mannschaft dabei ist, dann will man ja irgendwie auch ein bisschen Rock'n'Roll da haben. 5-5 oder so oder nach 90 Minuten eher unwahrscheinlich. Was ist das wahrscheinlichste Ergebnis, was so auch von den Quoten den niedrigsten Wert widerspiegeln
würde? Das klassische 1-0. Klassisches Finalergebnis könnte man auch sagen. Ist ja klar, im Finale geht man ein bisschen taktischer erstmal ran. Das wäre eine 6er-Quote für ein 1-0 für Manchester City. Dann kommt ein 1:1 mit einer 6,7er-Quote. Gut, dann würde es in die Verlängerung gehen. Dann sollte man vielleicht auch noch auf Chelsea setzen, wenn es dann vielleicht noch ins Elfmeterschießen geht. Ja, also ehrlich gesagt eher die niedrigeren Ergebnisse. 2-0, 2-1 kommt dann noch weiter hinten mit einer 9,25er, das 2-1 für City. Und das 0:1 für Chelsea, interessanterweise, steht dann bei einer 10,75, also ganz anders bei City.
Und besonders, das ist ja da eigentlich das Chelsea-Resultat, 1-0 gewinnen. Zehnfaches Geld, das finde ich, ist auch eine Ansage.
Also da könnte man tatsächlich, wenn man auf Tuchel vertraut, und da gibt es ja durchaus Gründe für, das 1:0 könnte sich lohnen.
Für zehnfaches Geld. Also ich hoffe, wir haben euch ein paar Ideen mitgebracht. Wir werden nicht Haus und Hof draufsetzen, aber wir werden ein paar Euro mitnehmen, insofern, als dass wir hoffen, dass die Quoten ähnlich erfolgreich sind, wie wir das in dieser Saison zum Glück häufig auch präsentieren konnten. Und das ja nochmal als Hinweis, wir werden bei der EM weitermachen. Wir werden uns dann mit Ländern beschäftigen, wo wir vorher auch noch nicht wussten, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Aber die bieten ja manchmal eure Quoten dann auch. Und genau um dieses Trüffelschwein wird dann entweder der Conan oder eben auch der Colin oder wer auch immer mit sein. Und natürlich auch unsere Partner, so freuen wir uns auf eine tolle EM. Bis hier erstmal vielen Dank. Ne? Also sag mir nochmal meine lieblingsenglischen Wörter, die ich dazugelernt habe jetzt.
Liverpool, Howler und Sitter.
Oh, ich bin von Gänsehaut geschüttelt, ich sag's ganz ehrlich. Also vielen, vielen Dank für deine heutige Expertise. Ich wünsche euch nicht nur einen großartigen Abend beim Champions-League-Finale, sondern dass ihr König Fußball gerne auch treu bleibt. Wie gesagt, in den Shownotes sind all die Quoten, die wir jetzt erwähnt haben, auch nochmal verlinkt. Viel Erfolg beim Wetten. Eine Garantie können wir euch natürlich nicht geben, aber garantiert gibt es dann König Fußball auch wieder zur Europameisterschaft. Bleibt gesund. Dir nochmal Dankeschön und auf bald. Chelsea gegen Manchester. Er sagt City, ich sag Chelsea. Wir werden es überprüfen. Alles Gute euch.